Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So lautet unser Wochenspruch und so haben wir es auch gesungen. Und das lässt ja schon erahnen, am heutigen Sonntag geht es um den Umgang miteinander. Und die verschiedenen Predigttexte, die diesem Wochenspruch und dem vierten Sonntag nach Trinitatis zugeordnet sind, beleuchten dieses Thema von allen Seiten. Und in dem Text, der heute vorgesehen ist, geht es um Konflikte. Wie sollen wir Christen uns verhalten, wenn wir es wirklich mit einem Widersacher zu tun bekommen? Also mit Menschen, mit denen wir nicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit haben, die sich durch ein paar konstruktive Gespräche lösen ließe, sondern die uns mit einer echten Feindschaft gegenübertreten. Auch wenn vielerorts gesellschaftliche Spaltungen beklagt werden, kommt sowas zum Glück ja nicht allzu häufig vor. Konflikte, die eine oder andere Diskussion, vielleicht sogar ein hitziger Wortwechsel, all das gehört vermutlich für nicht wenige hier zum Alltag. Wo mehrere Menschen zusammen sind, kommt es eben immer wieder zu Reibereien und Missverständnissen, sei es nun an der Arbeit oder in der Familie. Und je nachdem, wie einer gestrickt ist, geht einem vielleicht auch mal das Temperament durch. Man wird laut, lässt einander nicht ausreden und wird unter Umständen sogar verletzend. So etwas ist nicht schön, in der Regel aber aushaltbar, weil viele unserer Konflikte von einem tiefen Grundvertrauen geprägt sind, nämlich, dass mein Gegenüber mich im Augenblick zwar nicht versteht, aber eigentlich mir nichts Böses will. Denn eigentlich geht es auch ihm letztlich um eine gemeinsame Sache. Mein Gegenüber will vielleicht die Diskussion gewinnen, aber letzten Endes mich nicht wirklich fertig machen. Umso bestürzter sind wir vermutlich, wenn sich diese Grundannahme als falsch erweist, wenn wir entsetzt feststellen müssen, dass dem gar nicht so ist, im Gegenteil. Mein Gegenüber möchte mich tatsächlich fertig machen, geradezu vernichten, auf jeden Fall sozial und psychisch, vielleicht sogar ganz handgreiflich und körperlich. Wie gesagt, so etwas geschieht zum Glück nicht allzu oft, aber es kommt vor. Und mit einem Mal blickt man dann in den Abgrund der Finsternis und erkennt, dass man es mit dem Bösen zu tun hat, einem Gegenüber, das nicht rasten noch ruhen wird, bis es mich in jeder Hinsicht ausgeschaltet hat. Das kann eine Konkurrentin sein, die einen ganz und gar aus dem Weg schaffen möchte, ein Familienmitglied, das nicht nur den Kontakt abbricht, sondern verbrannte Erde hinterlassen möchte, oder ein Neider, der dafür sorgen will, dass das, was wir haben, dass wir es nicht genießen können, weil er es haben möchte. Umso wichtiger ist es, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, wie wir das Böse überwinden können, wie also ein neuer Anfang möglich ist. Und einen Weg dazu weist unser heutiger Predigttext auf. Wir finden ihn im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit unser Predigttext. Gott segne Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein Wort, das scheinbar auf den ersten Blick völlig verständlich ist. Klar, der Klügere gibt nach, habe ich schon als Kind gelernt. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Deshalb kommt es in einem Streit oft mehr darauf an, wer ihn beendet, als wer ihn angefangen hat. Wenn wir uns also alle etwas zusammenreißen und im Umgang mit den Konflikten ein paar Grundregeln beachten, dann könnte dieses Wort wahr für uns werden. So einfach ist es aber nicht. Denn damit würden wir nicht nur diesem großartigen Text nicht gerecht, noch dem Apostel, der ihn formuliert hat, und schon gar nicht seinem und unserem Herrn, auf den sich dieses Wort bezieht. Denn wenn es nur ums Zusammenreißen ginge, darum, dass wir bei Konflikten das eine oder andere Mal auf unsere Rechte verzichten und zurückstehen, dann wäre die von Paulus benutzte Wortwahl reichlich übertrieben. Er spricht nämlich davon, dass wir entweder überwinden oder uns überwinden lassen. Das dabei von ihm gebrauchte Wort stammt aus dem militärischen Bereich und wäre vielleicht besser mit Niederringen übersetzt. Es geht also um den Sieg in einer Schlacht, um die Vernichtung des Feindes. Das in unserem Vers angedeutete Entweder-Oder von Sieg oder Niederlage lässt zudem auf einen Kampf schließen, der sich nicht nebenbei und in einigen Bereichen gewinnen lässt, sondern der eben unseren ganzen Einsatz fordert. Was sich nämlich auf den ersten Blick wie ein Sammelsurium von guten Ratschlägen anhört, ist auf den zweiten so etwas wie die Zusammenfassung eines wichtigen Abschnitts aus der Bergpredigt. Ja, die Nähe ist so groß, dass dieser Text nicht wenige Ausleger zu der Frage veranlasst hat, ob Paulus die Bergpredigt vielleicht sogar gekannt haben könnte. Und wie bei der Bergpredigt handelt es sich auch bei diesem Text um weit mehr als den Aufruf, insgesamt ein bisschen netter zueinander zu sein. Denn wenn wir das wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir unsere natürlichen Neigungen, unser altes Selbst, unsere Bequemlichkeit überwinden und zu Menschen werden, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Es geht also um die Nachfolge Christi, um das, was man früher die Imitatio Christi genannt hat, seine Imitation, darum, ihm immer ähnlicher zu werden. Und das ist ein Kampf, der sich, wie gesagt, nicht nebenbei führen lässt, sondern nur mit ganzem Einsatz. Oder um es mit der militärischen Sprache zu sagen, die Paulus in unserem Vers benutzt, hierbei handelt es sich nicht um ein Scharmützel, auch nicht um eine einzelne Schlacht, sondern um einen echten Krieg, der entweder entschlossen geführt oder verloren wird. Es ist zudem ein Krieg, der nach Paulus keine neutrale Seite kennt. Entweder gewinnt das Böse oder das Gute. Leider erleben wir es viel zu oft, dass Christen diesen Kampf schon aufgeben, bevor er überhaupt begonnen hat. Sie verweisen dabei auf die eigenen Schwächen und Grenzen, die Probleme, die man ohnehin schon mit sich rumträgt und darauf, dass man in diesem Leben sowieso nicht ans Ziel kommt. Paulus wäre darüber sicher nicht begeistert gewesen. Er versucht hier eine Armee in die Schlacht zu schicken und erntet das Gejammer von Schönwettersoldaten, die reflexartig in die Krankenbaracke humpeln. Wir brauchen deshalb eine tiefgreifende Veränderung der Sichtweise, eben eine Erneuerung unseres Sinnes oder Denkens, von der am Anfang dieses 12. Kapitels, aus dem ich unseren Text vorgelesen habe, die Rede ist. Wir müssen uns von dieser großen Geschichte Gottes mit seiner Welt prägen lassen, deren vorläufiger Höhepunkt die Auferstehung Jesu war. Die Welt, so wie wir sie erleben, ist also nicht die letzte Wirklichkeit, sondern nur die vorletzte. Sie ist vorläufig und sie wird vergehen und aufgehen in einem kommenden Zeitalter, in dem Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Eben die Gerechtigkeit, die jetzt schon unser Leben als Christinnen und Christen bestimmen soll. Und das zeigt sich, wen wundert's, gerade und vor allem in unserem Umgang mit Konflikten. Jesus selbst weist uns dabei den Weg. Er ist Konflikten nicht ausgewichen, aber er hat sich dabei auch bei den größten Gegnern nicht zu irgendwelchen Vergeltungsaktionen und Rachefeldzügen hinreißen lassen, sondern hat das praktiziert, was er gelehrt hat. Er hat die andere Wange hingehalten und ist die zweite Meile mitgegangen. Als er völlig zu Unrecht verurteilt wurde, hat er am Kreuz nicht den Zorn Gottes auf die Umstehenden herabbeschworen, sondern sie um Vergebung gebeten. Selbst angenagelt waren seine Hände also noch zur Versöhnung ausgestreckt. Und spätestens hier am Kreuz wird ja auch deutlich, dass es bei Jesus um weit mehr geht als um ein bloßes Zusammenreißen. Hier offenbart sich eine Grundhaltung, die sein Leben wie seinen Tod geprägt hat. Er möchte nicht vergelten. Er will sich nicht zum Bösen verleiten lassen. Wenn es nach ihm geht, hat er mit allen Menschen Frieden. Ich habe das bewusst so gesagt, weil das an die ersten Sätze unseres Predigttextes erinnert. Paulus listet dort eine Reihe kurzer Aufforderungen auf, die er nicht weiter begründet. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Weil Paulus keine Begründung liefert, sind diese Aufforderungen offen für Interpretationen. Die naheliegendste ist sicher, dass es sich um eine Argumentation der Schwäche handelt. Bis heute werden solche Aufforderungen vor allem aus diesem Kontext heraus verstanden. Da fordert eine von vornherein schwache Partei dazu auf, sich mit ihrer Lage abzufinden und sich dabei wenigstens moralisch überlegen zu fühlen. Vergeltet also das Böse nicht, sonst wird es noch schlimmer mit euch gehen. Tut allen Gutes, sonst kriegt ihr auf die Löffel. Und seid auf Frieden mit jedermann bedacht, weil ihr wisst, dass ihr im Konflikt ja doch nur den Kürzeren ziehen würdet. Das ist die Argumentation der Macht, die in weiten Teilen unser Denken beeinflusst, wenn nicht sogar beherrscht. Danach setzt sich der Mächtigere durch und der Schwächere muss nachgeben. Und wenn er es nicht von sich aus tut, dann wird er eben dazu gezwungen. Allein schon dieser Satz macht deutlich, wie eng diese Logik der Macht mit Gewalt verbunden ist. Letztlich geht es also um das vermeintliche Recht des Stärkeren, das uns gern als Realität verkauft wird. So ist die Welt nun mal, will man uns weismachen. Aber ist sie das wirklich? Wenn wir genauer hinschauen, sind Jesus und Paulus mit ihrem Aufruf zum Gewaltverzicht und mit ihrer gewaltfreien Lebensweise nämlich keine Exoten. Sie stehen in einer langen Tradition antiker Weisheit, von Mose bis zu den Sprüchen Salomos, die in unserem Text beide zitiert werden, über altgriechische Philosophen wie Sokrates bis hin zu den damals noch recht neuen Stoikern, die Gewalt ebenfalls grundsätzlich ablehnten. Und sie argumentierten keineswegs aus einer Position der Schwäche heraus. Das Problem mit dem vermeintlichen Recht des Stärkeren ist nämlich, dass sich so keine stabile Ordnung schaffen lässt. Der Einsatz von Gewalt, um einen Schwächeren zu etwas zu bringen, was er von sich aus niemals tun würde, funktioniert schließlich nur, solange man selbst der Stärkere ist. Stärke und Schwäche sind jedoch keine absoluten Zustände, sondern relativ. Sie stehen in Beziehung zueinander. Des einen Stärke kann des anderen Schwäche sein und umgekehrt. Gerade die Kriege, mit denen wir es im Augenblick zu tun haben, machen das ja in atemberaubender Weise deutlich. Die offensichtliche Stärke Russlands in Bezug auf Soldaten und Militärgerät hat zur Herausbildung innovativer Drohnenkampftechniken auf Seiten der Ukraine geführt, denen Russland wiederum schwach gegenübersteht. Und im Iran gelang es der mächtigsten und teuersten Armee der Welt ebenfalls nicht, einen militärisch hoffnungslos unterlegenen Gegner in die Knie zu zwingen, weil er in Bereichen stark ist, in denen die Amerikaner schwach sind. Aber auch aus kleineren, eher privaten Reibereien kennen wir dieses Muster. In einer Auseinandersetzung dominiert zunächst der eine, aber das nur so lange, bis der anderen etwas einfällt, das sie triumphieren lässt. Aus diesem Grund sind Konflikte, die allein auf der Grundlage irgendeines Rechts des Stärkeren ausgetragen werden, potenziell endlos. Gewalt führt zu Gegengewalt, das Ausspielen von Machtpositionen erzeugt kreative Wege, Macht zu untergraben, das Aufrechterhalten von Zwang erfordert einen immer größeren Einsatz, der irgendwann schlichtweg nicht mehr möglich ist. Und dann wendet sich das Blatt zugunsten des vorher Schwächeren, bis auch der wieder an seiner neu gewonnenen Überlegenheit zugrunde geht. Auf diese Weise werden Konflikte also nie gelöst, sondern sie schwelen einfach nur mit unterschiedlicher Intensität vor sich hin, um immer wieder einmal aufzuflammen. Bevor man sie wirklich lösen kann, muss man deshalb zuerst einmal aus dieser Spirale aussteigen. Und da das vermutlich nicht beide Parteien gleichzeitig tun werden, muss eine von ihnen anfangen. Die Logik der Macht setzt darauf, dass die eigene Stärke die andere Seite zum Aussteigen zwingt. Das geht aber, wie gesagt, nur für eine begrenzte Zeit, bis das Blatt sich wieder wendet. Die einzig sinnvolle Möglichkeit, einen Konflikt dauerhaft zu beenden, ist deswegen, selbst auszusteigen. Und das geschieht so, wie Jesus es vorgelebt hat und wie Paulus es in unserem Predigttext verkündet. Wir hören auf damit, Böses mit Bösem zu vergelten. Wir sind darauf bedacht, dem anderen Gutes zu tun. Wir lassen nichts unversucht, um mit allen Menschen Frieden zu haben. Der eigentliche Konflikt, die Unterschiede in Interessen und der Wahrnehmung wird damit nicht gelöst, aber deutlich entschärft. Indem wir aus dieser Macht- und vielleicht auch Gewaltspirale aussteigen, gewinnen wir Zeit und haben gleichzeitig den Kopf dafür frei, uns dem eigentlichen Problem zuzuwenden, das bisher verdeckt worden ist. Das erfordert jedoch eine Stärke, die ganz anders gelagert ist als die der Macht. Es geht um innerliche Stärke, um Charakterstärke. Wer aus der Logik der Gewalt aussteigen will, braucht vor allem Selbstbeherrschung. Wir dürfen uns nicht von unseren Gefühlen mitreißen lassen, von unseren ersten Impulsen, von unseren Vergeltungsreflexen. Es verwundert daher nicht, dass die Selbstbeherrschung oder wie man heute sagen würde, die Impulskontrolle bei den meisten antiken Philosophen ganz oben auf der Liste steht. und auch bei Paulus. Ein wahrhaft weiser Mensch lässt sich nicht von den Umständen leiten, sondern folgt allein seinem inneren Maßstab. All das wussten antike Menschen aus der Philosophie und das wissen wir heute auch aus der Psychologie. In unserem Text geht Paulus jedoch noch einen Schritt weiter, indem er Gott ins Bild mit hineinnimmt. Schon Jesus hat in seiner Bergpredigt die Feindesliebe mit der Vaterliebe Gottes verknüpft und auch in unserem Schriftlesungstext aus der Feldrede geschieht das ja. So wie Gott, der Vater, mit der Schöpfung umgeht, in der er allem Raum zum Leben gibt und alle versorgt, so sollen auch wir mit denen umgehen, mit denen wir im Konflikt sind. Paulus nimmt diesen Gedanken in unserem Text auf, indem er aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche zitiert. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Indem wir das tun, folgen wir also nicht nur Jesus nach, sondern verhalten uns auch im tiefsten Sinne schöpfungsgemäß. Also so, wie der Schöpfer mit seiner Schöpfung umgeht und wie er sich den Umgang innerhalb der Schöpfung wünscht. Dahinter steht eine grundlegende biblische Erkenntnis über Gut und Böse. Die Schöpfung ist gut, das hat Gott am Anfang über sie gesagt. Und damit ist alles, was geschaffen ist, auch erstmal gut. Nicht von ungefähr ist schöpferisch in der Bibel genauso positiv belegt wie erbaulich. Und entsprechend ist das Böse das genaue Gegenteil des Guten. Es zerstört, es macht die Schöpfung kaputt, es tötet Leben, es verlöscht das Licht und führt die gute Schöpfung damit wieder ins Nichts zurück. Das Böse ist deshalb das Destruktive, das Verwirrende, das Verleugnende und das Vernichtende. In Bezug auf zwischenmenschliche Konflikte bedeutet das, dass man sich auch dann dem Bösen hingibt, wenn man sein gutes Recht mit Gewalt durchsetzt. Wer Gewalt einsetzt, zerstört Schöpfung. Nicht nur im Gegner, sondern er wird auch selbst ein Werkzeug der Zerstörung und damit böse. Und damit spielt es überhaupt keine Rolle, ob der eigene Gewalteinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Vergeltung ist immer falsch, egal aus welchem Motiv sie ausgeübt wird. Instinktiv wissen wir das vermutlich. Langfristig ist es selten hilfreich, wenn man sich von seinen ersten Impulsen beherrschen lässt. Wenn uns buchstäblich der Kamm schwillt und der Blutdruck entsprechend steigt, weil uns von einem anderen etwas angetan wurde, verengt sich unser Denken darauf, wie wir es ihm heimzahlen können. Und nicht umsonst reden wir dabei von einer blinden Wut, also davon, dass die Wahrnehmung grundlegend gestört ist, wenn wir vergelten wollen. Wir sehen nicht nur keinen anderen Ausweg, als zurückzuschlagen, sondern erkennen vermutlich auch nicht mehr, worum es in dem Konflikt eigentlich geht. Auf die Frage, worüber streitet ihr euch, zeigen wir mit dem Finger aufeinander und rufen gleichzeitig, der hat angefangen. Gott ist jedoch anders. Wie Jesus in seiner Bergpredigt deutlich macht, hat Gott mit seiner Schöpfung nicht gebrochen. Wir haben uns von ihm abgewandt, wir tun alles, damit er sich bei uns nicht wohlfühlt, wir haben ihm die Feindschaft erklärt. Gott sinnt jedoch nicht auf Rache, im Gegenteil. Mit seiner täglichen Versorgung zeigt er uns, dass er seine Hand weiterhin zur Versöhnung ausstreckt. Er will nicht unsere Vernichtung, sondern dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und gerade deshalb wendet er sich gegen alles und jeden, was innerhalb seiner Schöpfung für Gewalt und Vernichtung sorgt. Denn der eigentliche Feind Gottes ist nicht der Mensch, sondern der Tod. Gott steht auf Seiten seiner Schöpfung und will, dass sie lebt. Wer Böses einsetzt, selbst für einen scheinbar guten Zweck, wird deshalb vom Bösen überwunden und hat Gott gegen sich. Aus diesem Grund gibt uns der Apostel in unserem Text auch eine Warnung mit. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn wir genau hinhören, wird damit die Frage, ob wir Böses mit Bösem vergelten oder nicht, zu einer Glaubensfrage, ja sogar zu einer so zentralen, dass sich an ihr erkennen lässt, wie sehr wir Gott vertrauen. Wer fest damit rechnet, dass Gott vergelten wird, dass er die Bösen dereinst zur Verantwortung ziehen wird, der kann getrost Gott seine Sache anvertrauen. Wer das nicht glaubt, wer Gott ein solches gerechtes Urteil nicht zutraut, der greift dagegen zur Selbstjustiz und übt Selbstvergeltung. Wenn wir auf Gottes Seite bleiben wollen, also nicht nur Jesus nachfolgen, sondern auch schöpfungsgemäß leben, dann bleibt uns deshalb keine andere Wahl, als mit allem Einsatz das Böse in uns selbst zu bekämpfen. Jeden Vergeltungsimpuls, jeden Rachedrang, jeden Wunsch, es den anderen irgendwie heimzuzahlen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Der Zweck heiligt niemals die Mittel. Vielmehr sorgen böse Mittel dafür, dass selbst der heiligste Zweck im Bösen endet. Das bedeutet übrigens keineswegs, dass wir dem Bösen im anderen den Raum überlassen sollen, um das Böse in uns zu bekämpfen. Sowohl Jesus wie auch Paulus haben sich niemals, um des lieben Friedens willen, auf irgendwelche faulen Kompromisse mit ihrem feindlichen Gegenüber eingelassen. Wenn es um das Evangelium ging, sind sie keinen Zentimeter gewichen. Aber sie haben es auch niemals mit Gewalt durchgesetzt und sie haben sich nie zu irgendwelchen unbedachten Affektreaktionen hinreißen lassen. Sofern es an ihnen lag, hatten sie tatsächlich mit allen Menschen Frieden und haben dem Rest die Hand zur Versöhnung gereicht. Und damit sind wir bei der grundlegenden Frage, mit welcher Haltung wir unsere Konflikte angehen. Paulus fordert uns in unserem Text auf, als oberstes Ziel die Versöhnung mit unseren Gegnern anzustreben. Sie nicht als Feinde zu sehen, sondern als mögliche Freunde, die man nur noch gewinnen muss. Und dann alles Reden und Handeln so auszurichten, dass man sie als Freunde gewinnt. Denn allein auf diesem Weg lassen sich Konflikte tatsächlich lösen. Und zwar nicht nur der große zwischen Gott und der Menschheit, der am Kreuz ausgefochten wurde, sondern auch die vielen kleinen zwischen uns Menschen, die uns das Leben schwer machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.